Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Servus miteinander, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike-Magazins. Ich bin Moritz und bin heute hier am Mikrofon mit meinen Kollegen Erik und Brunki Christian.
Brunki Christian, moin. Interessant.
Hallo, Brunki Christian. Ja, ich war mir im ersten Moment nicht sicher, kann ich jetzt Brunki sagen, das ist ja unser Spitzname für dich, oder ist das dann irgendwie zu abgefahren? Und dann dachte ich, Christian, Brunki Christian, ja.
Wie dem auch sei. Wie heißt der Typ eigentlich?
Wie dem auch sei, wir wollen sprechen über das Jahr 2024. Es ist zwar nicht zu Ende, aber wir haben uns einige Gedanken gemacht zum Ende der Straßensaison, denn die steht ja jetzt tatsächlich quasi ins Haus. Die letzten Rennen gehen noch über die Bühne und dann ist die Straßensaison zu Ende.
Und ich dachte, wir machen einen Podcast über Rennradspitznamen. Können wir demnächst mal die Liste mit aufnehmen.
Das ist ja sogar auch schon der Hashtag Cross ist hier, glaube ich, mittlerweile in den sozialen Medien zugange. Also Straßensaison zu Ende, aber das geht ja dann irgendwie doch nahtlos weiter mit dem Radfahren.
Ja, das geht weiter. Aber wenn man jetzt auch rausguckt, die Blätter fallen langsam von den Bäumen und es ist doch erheblich schlechter, das Wetter, als es im Sommer war, wobei das auch ein Thema unserer Sendung mit Sicherheit sein wird, das Wetter in diesem Jahr.
Alle reden über das Wetter.
Die Straßensaison ist halt einfach zu Ende. Cross steht vor der Tür, aber das muss man ja so ehrlich sagen, es ist ja ein bisschen Nische, nicht alle fahren Cross, deswegen ist für die meisten doch jetzt eine relativ große Zäsur und deswegen wollen wir sprechen, was haben wir persönlich erlebt, was haben wir im Profiradsport gesehen, was haben wir rennradtechnisch gesehen in diesem Jahr, also die Rennradtechnik, was hat sich da getan, was sind so die großen Trends und wie geht es jetzt für uns weiter? Das mag für den einen oder anderen das Crossrad sein, aber vielleicht, weiß ich nicht, was ihr vorhabt, vielleicht setzt ihr euch ja auch nur noch Indoor drauf oder werdet jetzt zu den großen Ruderern oder so. Genau, darüber wollen wir sprechen und vielleicht fangen wir tatsächlich an mit so einem kleinen eigenen Jahresfazit. Was haben wir persönlich erlebt? Sind wir zufrieden mit der eigenen Saison, mit der eigenen Straßensaison, die jetzt gerade zu Ende geht und was war unser persönliches Highlight?
Ich muss an der Stelle gleich mal typisch deutsch, du hast ja gerade schon vom Wetter angefangen, muss ich gleich mal vom Leder lassen. Also was war das denn bitte für ein Scheißjahr, was das Wetter angeht? Also wenn ich jetzt mal so da meine Saison wirklich unter dem Wetteraspekt betrachte, habe ich ja irgendwie maximal ins Klo gegriffen.
Okay.
Das fing ja irgendwie an mit unserem Vogesen-Trainingslager. Moritz, du warst dabei. Ich glaube,
meine Zehen tauen jetzt noch auf.
Die Zehen tauen jetzt noch auf und die waren mehrfach gefroren an dem Wochenende und es war halt Ende April. Gut, da kann man jetzt sagen,
Pech gehabt.
Ja, es ist halt mutig, aber wir hatten die Woche davor und danach wären dort 20 Grad gewesen, wo wir waren. Mhm. Und genau an dem Wochenende schön 5 Grad, Graupelschauer, Schnee. Das zog sich dann irgendwie so durch. Also Gran Fondo Stelvio konnten wir nicht aufs Stilfser Joch fahren, weil es 2 Tage vorher 50 Zentimeter Neuschnee gab. Das ist ja auch eine Form von Regen, wenn man so will. dann war ich in den Pyrenäen, da war irgendwie auch auf dem Tourmalet war das Motto, wie Sie sehen Sie nichts. Mhm. Also so 50 Meter Sicht. Ich hatte dann
Abfahrt auch, schön.
Ja, Stichwort Abfahrt. Ich hatte dann einen Platten am Vorderrad und ich habe wirklich den Reifen fast nicht runterbekommen, weil meine Finger so durchgefroren waren. Und dann stehst du da, kriegst den Reifen nicht runter.
Und das im Hochsommer.
Rad am Ring irgendwie geregnet, Bikepacking-Trip im August, wo es eigentlich sonnig warm war. Am zweiten Tag natürlich schön geduscht worden. Ich bin auch gleich fertig mit meiner Tirade.
Du hast den Strick schon fertig geknüpft und erhängst dich jetzt gleich, wenn du nochmal
eigentlich schon, ja. Ich bin dann gleich raus. Mic drop. Mhm. Und Britzel Race war dann jetzt irgendwie so Mitte September auf einmal so 8 Grad und ich habe echt überlegt, ob ich Beinlinge anziehen soll. Also wettertechnisch würde ich sagen, kann mich nichts mehr schocken. Ich habe mein Karma für die nächsten 10 Jahre, also ich habe jetzt 10 sonnige Rennradjahre vor mir, weil das, was ich dieses Jahr beim Wetter erlebt habe, glaube ich.
Wir reden nächstes Jahr.
Ich habe fertig.
Ich weiß nicht, Brunki, hast du es auch so empfunden?
Nö, ich hatte jetzt auch den Vorteil, ich habe jetzt kein so durchgetaktetes Event-Programm den Sommer über. Sprich, ich kann mich halt da am Wetter orientieren. Das heißt, wenn es halt zu sehr pisst und schneit, dann fahre ich halt drin oder gar nicht. Also von daher kann ich mich jetzt nicht über so schreckliche Wetterunwillen echauffieren, sondern muss sagen, mein Jahr war eigentlich war es ganz gut. Ich hatte jetzt sogar bis vor 3 Wochen, ich mache ja mal so einen schönen, auf Strava kann man sich ja schön sein Jahreskilometerziel angeben, wie viel man fahren möchte. Und dann spuckt er einem immer schön aus, wie weit man denn jetzt gerade von seinem Ziel hinterher oder im günstigsten Fall voraus ist. Und jetzt tatsächlich bis Anfang September war ich auf strammem Weg, die 7000 dieses Jahr zu schaffen. Dann hat mich allerdings Corona mal wieder 2 Wochen rausgenommen. Und dann, zack, ist dieses Ziel wieder in weite Ferne gerückt, weil jetzt im Oktober, wo wir es dann haben, nochmal so einen schönen 120er reinzustreuen, das wird dann schon ein bisschen seltener. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, hatte ich jetzt diesen Sommer tatsächlich auch ein paar schöne lange Touren. Ich kann nicht klagen, so insgesamt.
Ja, es hat auf Swift jetzt im Winter nur flache Runden fahren, damit der Schnitt schön hoch geht, damit die Jahreskilometer noch voll werden.
Kann den Winterpokal auf Swift fahren, bestimmt, oder?
Klar. Ich gehe davon aus. Ja. Also ich finde, ich kann auch in diese, es wurde teilweise ja auch in den sozialen Netzwerken und so weiter, es wurde ja extrem geschimpft auch aufs Wetter. Also du stehst mit deiner Ansicht ja nicht alleine da, Erik. Ich muss sagen, für mich persönlich hatte vielleicht auch das Glück, klar, wenn wir jetzt das Vogesen-Trainingslager und den Gran Fondo Stelvio mal rausnehmen, aber so das normale Fahren, würde ich sagen, auch manches Event, wo ich gefahren bin, war es eigentlich okay. Also ich hatte auch beim Pendeln irgendwie oft Glück, dass genau irgendwie in der Woche der Tag, wo ich halt mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, dass der halt dann okay war. Und ja, es ist vielleicht dann auch so eine sehr punktuelle und persönliche Sicht. Also wenn man halt das Pech quasi an den Reifen kleben hatte und immer just an dem Tag, wo man fahren wollte, wie es auch bei den Events bei dir ja durchklingt, dann kann es einem schlecht vorgekommen sein, aber ja, ich glaube insgesamt wurde dann ja doch warm und es war ja auch ein paar Wochen wirklich so, Juli, August hatte ich den Eindruck, hat es gefühlt gar nicht geregnet.
Aber da habe ich tatsächlich bei Rad am Ring und beim Bikepacking in den beiden Monaten, ich habe die beiden Regentage, habe ich dann natürlich genau zu meinem jeweiligen Event
erwischt. Aber was würdest du dann sagen, bist du insgesamt dann auch unzufrieden mit der Saison oder nur unzufrieden mit dem Wetter?
Eigentlich nur mit dem Wetter. Also ich muss sagen, ohne mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, aber dafür, dass ich dann noch alles irgendwie so durchgezogen habe, was ich machen wollte.
Also du willst es eigentlich nicht machen, aber so
unterm Strich bist
du schon verdammt geil.
Ja, schön, dass es dir aufgefallen ist.
Okay.
Nee, war ein gutes Jahr. Also was ich spannend fand, war für mich, ich bin eigentlich immer so der Verfechter, die Saison beginnt am 1. November und endet dann eben am 31.
Jetzt
Oktober.
Jetzt quasi.
Jetzt quasi. Und ich war aber letzten Winter über Weihnachten und Silvester 4 Wochen verreist ohne Rad und habe dann erst so Mitte Januar angefangen. Und dann war immer so meine, so auch für die ersten Events dann im Jahr, 1. Mai in Frankfurt, war immer so meine Ausrede, naja, ich bin ja eigentlich 10 Wochen hinten dran mit dem Trainingsaufbau.
Meine Form kommt erst noch.
Die kommt erst noch. Und das konnte man so ein paar Wochen vor sich herschieben. Und irgendwann kam dann aber so der Zeitpunkt, wo man so dachte, naja gut, jetzt wäre eigentlich der 1. Mai, jetzt muss die Form auch da sein. Und da war sie dann eigentlich auch relativ gut. Also von daher bin ich, glaube ich, schon.
Bestes Beispiel, 1. Mai, strahlender Sonnenschein, perfekter Rennradtag, den wir da erlebt haben bei Eschborn Frankfurt.
Das stimmt natürlich, ja. Aber den fand ich dann schon wieder, da muss ich jetzt wieder meckern, den fand ich schon wieder zu warm.
Boah, so, die kann man aber auch gar nichts recht machen.
Nee, mir kann man nichts recht machen. Wir waren 10 Tage vorher in den Vogesen, irgendwie schlotter und auf einmal irgendwie Hitze nackt fahren können und es war trotzdem zu warm.
Bist du auch so jemand, der in so Saisonzyklen denkt? Prunke, wie es jetzt gerade Erik gesagt hat, 31. Oktober, 1. November, dann wird aufgebaut, dann ist die Phase und dann sind Events oder gehst du da lockerer durchs Leben?
Nö, ich bin was Zyklen. Ich habe meine Basisform, die hat so ein paar Ausschläge nach oben und dann geht's auch wieder runter, aber ich habe jetzt nicht so, dass ich einen Saisonhöhepunkt habe, wo ich sage, okay, da ist meine Form jetzt richtig gut, sondern das ist mehr so ein, ich glaube, eher Zufallsprodukt.
Was macht eigentlich eine gute Saison für euch aus? Also wann sagt ihr, boah, das war jetzt echt ein schönes Jahr? Oder erfolgreich vielleicht auch, um ein anderes Wort zu nehmen? Und wann sagt ihr, boah, ey, dieses Jahr auch mal losgelöst vom Wetter, da lief ja gar nichts.
Ich finde, eine gute Saison ist die, wo man halt einigermaßen durchfahren kann, ohne jetzt unnötige Verletzungen, Krankheiten, sonstige Ausfälle, weil irgendwie das Rad im Arsch ist oder repariert werden muss oder irgendwie Ersatzteil fehlt oder irgendwie zu viele Lücken drin hast oder wir 2 Wochen nicht aufs Rad kamst wegen allen möglichen Hindernissen oder so, sondern man irgendwie konstant sagen kann, okay, man kam zum Fahren, wie man wollte, hat ein paar schöne lange Touren, an die man sich so ein bisschen zurückerinnert, nicht nur so dieses, sagen wir mal, Brot und Butter, Mittagsrunde, Feierabendrunde, sondern halt auch mal irgendwie, keine Ahnung, 1-2 Mal irgendwie rauskommen, mal woanders fahren, mal eine lange Runde drehen, mal irgendwie eine Handvoll Tage haben, wo man sagt, okay, da fahre ich, springe ich morgens aufs Rad und habe irgendwie den ganzen Tag Zeit oder habe ein paar besondere Erlebnisse, wenn man irgendwie mal sagt, okay, ich habe im Sommer mal die Chance und fahre um 5:30 morgens los oder um 5 oder was weiß ich was, wirklich in aller Frühe und hat so ein paar Eindrücke, die man sich halt dann irgendwie im Kopf abspeichern kann für die langen, kalten Rollen, Wintertage, wo man so ein bisschen von zehren kann, halt einfach so eine Saison, wo ich sagen kann, okay, da hat es jetzt echt so ein paar einmalige, besondere Momente, in welcher Form auch immer. Also sei es, ob man jetzt beim Event von dabei war oder wenn man, wie ich halt sagt, okay, ich hatte ein paar echt coole Tage mit einem schönen langen Touren, wo man auch heimkam, ohne jetzt komplett auf dem Zahnfleisch zu gehen, sondern okay, hier 120 Kilometer, lief gut und hat einen schönen Tag, alles gepasst, nichts kaputt. Weder an Körper noch an Material noch am Geist. Also von daher, nö, dann würde ich sagen, dann ist es eine gute Saison.
Ja, ich glaube auch, das sind so 3 Bausteine, die das ausmachen. Das eine ist so die, ich nenne es jetzt mal Gesundheit/Form, also dass man wirklich kontinuierlich irgendwie Radfahren kann und auch dann in einem Fitnesszustand ist, wo man mit sich selber so zufrieden ist und sagt, hey, das ist irgendwie gut oder das ist sogar vielleicht so gut wie noch nie. Das zweite sind dann so die Ergebnisse, wenn man jetzt so der wettkampforientierte Typ ist, also vielleicht eine, keine Ahnung, den Radmarathon in einer bestimmten Zeit gefinisht oder beim Jedermann-Rennen irgendwie doch irgendwie 2 km/h schneller im Schnitt gewesen als hier zuvor. Und das dritte sind dann so die Erlebnisse. Also wenn du eben, was du gerade auch schon meintest, Brungi, vielleicht eine neue Region irgendwie erkundet, einen tollen Rennradurlaub gehabt, einfach vielleicht mit coolen Leuten irgendwie Rad gefahren oder coole Leute neu kennengelernt beim Radfahren. Ich finde, das ist so eine, auf diesen 3 Säulen baut das irgendwie auf.
Ja, das ist eigentlich ganz schön. Also vor dem Hintergrund muss ich sagen, war meine Saison eigentlich
scheiße.
Nee, eigentlich total gut, wenn ich mal gucke, so körperlich war eigentlich alles gut, die Form war gut. Ich hatte ja dieses Projekt, mit dem ich werde fit gemacht vom Radlabor. Das war eine ganz neue Erfahrung quasi, so wirklich nach Plan zu trainieren. Das war ziemlich klasse und hat natürlich auch was gebracht. Vom Ergebnis her war es so durchwachsen, weil wir gerade natürlich da am Gran Fondo Stelvio war ich kurz vorher krank gewesen. Das heißt, das Ergebnis war jetzt nicht so, aber die anderen Sachen, die ich gefahren bin, hat eigentlich immer das, was ich mehr oder weniger erreichen wollte, auch geklappt. Und Erlebnis habe ich jetzt für mich in diesem Jahr gelernt, dass ich eine gute Mischung brauche, irgendwie aus neuen Erlebnissen, also neue Strecken, irgendwie neue Sachen kennenlernen, in einer neuen Gegend irgendwie mal fahren oder vielleicht auch nur irgendwie, ich habe eine Bikepacking-Tour gemacht mit meiner Frau und meinen beiden Jungs. Der eine ist 7, der andere ist 9. Und das war,
ich dachte, das sind 3 Kinder.
Ja, aber der Kleinste war bei den Großeltern. Also 2 sind mitgefahren und das war ein komplett neues Erlebnis, quasi mit denen so eine Bikepacking-Tour zu machen. Und die Strecke kannte ich aber. Also von daher war es irgendwie so eine Mischung aus Bekanntem und Neuem. Und das war irgendwie auch ein total schönes Erlebnis. Ich fand auch beim Gran Fondo Stelvio, fand ich cool, dass man einerseits den Stelvio so ein bisschen wiedergesehen hat und die Gegend wiedergesehen hat. Und gleichzeitig sind wir ja da über den Guspessa-Pass gefahren, also und zu den Lago di Cancano da hochgefahren. Also es waren komplett neue Sachen, die ich noch nicht kannte. Und das habe ich jetzt für mich auch aus diesem Jahr gezogen, weil ich bin eigentlich jemand, der in den letzten Jahren immer sehr viel drauf geachtet hat, die Sachen, die er kennt, dann nochmal zu fahren. Und jetzt für mich war irgendwie dieses Jahr so die Erkenntnis, ich muss so eine gute Mischung machen aus altbewährtem und neuem Entdeckertum.
Ich finde, da ist man ja jetzt auch so, oder ich bin jetzt auch so an diesem Punkt, wo man dann natürlich auch aufs nächste Jahr schon guckt und überlegt, okay, was will man denn nächstes Jahr irgendwie für Events fahren oder für neue Erlebnisse? Also das erfordert ja auch immer so ein bisschen, ja, Planung oder sich vorab Gedanken machen. Und da finde ich es jetzt immer so Oktober, November eine ganz gute Zeit, um sich dann einfach Events rauszusuchen, Urlaube zu planen mit dem Rad.
Gut, du bist natürlich auch ein Planungsweltmeister.
Das stimmt.
Dir macht es ja auch total Freude, im Vorfeld wirklich schon auch 6 Monate oder 8 Monate, bevor du da bist, schon die Komoot-Strecken quasi anzulegen und bei Google Earth am besten alles schon mal abzufahren.
Das stimmt. Habe ich auch schon mehr als einmal, glaube ich, erzählt im Podcast.
Ja, ja. Planen kann ich auch. Ich plane wunderbare Strecken mit epischen Ausmaßen, von denen ich glaube, am Ende vom Jahr vielleicht von 10, die ich geplant habe, 2 gefahren bin, wenn es denn drauf ins Hoch kommt. Aber auch planen macht Spaß.
Aber ich finde es total interessant, weil zum Beispiel, da sind wir wieder beim Ötztaler, den wir ja ganz oft hier unentgeltlich erwähnen, als Beispiel heranziehen. Wir sind den ja vor 2 Jahren gefahren und ich habe jetzt so in meinem Kopf den Gedanken, den nächstes Jahr wieder zu machen. Und zum Beispiel, als ich ihn vor 2 Jahren gemacht habe, war mir klar, okay, du willst den auf jeden Fall nochmal machen, weil ich auch kurz vorher Corona hatte und wusste, okay, das war jetzt nicht meine bestmögliche Zielzeit, die ich erreichen kann. Aber ich hatte nicht dieses Bedürfnis, oh ja, das muss ich jetzt gleich im nächsten Jahr wieder machen. Und da muss ich jetzt meine Wochenenden bestehen aus 6 Stunden Grundlage mit 4 Stunden Intervallen noch hinten dran. Also ich finde, man muss da auch immer so ein bisschen Bock auf Sachen haben. Und wenn man irgendwie so merkt, so, nee, irgendwie, das muss ich jetzt dieses Jahr irgendwie nicht haben, dann finde ich es auch völlig fein, Sachen dann auch mal wegzulassen und sich für in 1-2 Jahren irgendwie oder 3 Jahren aufzuheben.
Und für nächstes Jahr bist du jetzt aber wieder, hast du Blut geleckt.
Ja, ja, ich habe jetzt mal den Streckenrekord gegoogelt und
ja, gut, du bist ja, stimmt, auch immer sehr.
Hab entschieden, den schaffe ich nicht.
Mit wenig Ambitionen am Start. Ja, ja. Ja, Streckenrekord ist ein ganz gutes Stichwort. Über die 2025er Pläne können wir ja nachher nochmal in Ruhe sprechen, aber Streckenrekord ist eine gute Überleitung zu einem Herrn aus dem Profiradsport, der ungefähr auf 100 Strecken wahrscheinlich neue Rekorde aufgestellt hat in diesem Jahr oder alte eingestellt hat. Im Profiradsport muss man ja sagen, das war das Jahr des Tadej Pogacar. Kann man eine Radsportsaison eigentlich noch deutlicher dominieren?
Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich meine, er hätte auch einen Giro fahren, die Vuelta fahren können. Die hätte er wahrscheinlich auch noch gewonnen, wenn es drauf angelegt hätte. Also es ist schon, also Giro, Tour und Weltmeisterschaft. Gut, ich meine, es kam natürlich auch entgegen, dass die WM-Strecke jetzt halt auch ihm quasi auf den Leib geschneidert war, so ziemlich. Also zumindest mal für Bergfest und jetzt keine Sprinterstrecke war, aber auch wie er die Tour, ich fand den Giro eigentlich noch beeindruckend. Ich meine, da war er quasi konkurrenzlos. Bei der Tour gab es jetzt zumindest mal ein bisschen Gegenwehr, ein bisschen Spannung, aber beim Giro war ja relativ schnell klar, okay, das ist, kann er quasi auf der halben Hose fahren, hat er ja auch zwischendurch mal gesagt, so eigentlich hat er einen auf Recovery gemacht und trotzdem Etappen abgeschossen. Also das war schon sehr, sehr, sehr dominant.
Ich fand es bei der WM dafür, dass der Kurs ja so auf ihn zugeschnitten war, hat es ja dann doch irgendwie spannend gemacht mit seiner, ja, ich fahre mal einfach los und im Interview hinterher zu sagen, ja, ich weiß auch nicht, was mir da im Kopf kam, aber dann einfach 100 Kilometer, so früh schon die Attacke zu setzen, dass selbst dann seine Gegner, Mathieu van der Poel und Remco Evenepoel, beide gesagt haben, so, boah, nee, da fahren wir jetzt nicht mit, weil das ist viel zu früh, der verschenkt jetzt gerade den Weltmeistertitel. Und weil ich gerade von den beiden spreche, ich finde total beeindruckend, das ist ja nicht nur Tadej Pogacar, der so eine krasse Saison hatte, sondern das sind ja auch Mathieu van der Poel und Remco Evenepoel. Also der eine gewinnt die Cyclocross-WM, gewinnt Flandern und Roubaix und wird dann auch noch Gravel-Weltmeister am Ende der Saison. Hätte der jetzt die Straßen-WM gewonnen, wäre es irgendwie die Saison des Mathieu van der Poel gewesen. Mhm. Und bei Remco auch mit Olympia beide Disziplinen auf der Straße gewonnen. Bei der WM auch wieder Zeitfahr-Weltmeister. Und wenn der Weltmeister gewonnen hätte, hätten auch alle gesagt, boah, Mann des Jahres. Also das, man ist schnell geneigt, so auf Tadej Pogacar zu schauen in diesem Jahr. Mhm. Aber da gibt es halt auch noch zwei andere, die ziemlich beeindruckende Saison hatten.
Ja, lässt ein paar Krümel Liste übrig. Ja. Ja gut, ich meine, es gibt ja Gott sei Dank genug Rennen, dass halt auch andere mal was gewinnen dürfen. Aber es war schon sehr, sehr beeindruckend, dass wenn Pogacar sagt, ich will das jetzt gewinnen, dann gewinnt er das halt. Und einmal mit dessen Beinen irgendwo am Start zu stehen, ich glaube, das muss so einen Spaß machen.
Habt ihr diesen Podcast gehört, den er zwischen den beiden kanadischen Rennen hat ein Interview dem Peter Attia gegeben? Das ist so ein kanadisch-amerikanischer Gesundheitsforscher, der aber auch viel mit Profisportlern über Training und Fitness und generell Gesundheit spricht. Und da hat Tadej Pogacar erzählt, ja, Zone 2 fahre ich so bei 320 bis 340 Watt. Also 5 Stunden lang. Da dachte ich, boah. Und der Kerl wiegt halt, weiß ich nicht, knapp über 60 Kilo.
Ja, das ist also bei mir natürlich ähnlich, aber ich fand also einfach diese Spökes, die der halt noch gemacht hat nebenher, die fand ich eigentlich am abgefahrensten, wie er da halt bei dieser Etappe am Monte Grappa dem nebenher laufenden Jungen irgendwie noch eine Trinkflasche gibt oder wie er in den Interviews ja auch immer irgendwie so zu Späßen aufgelegt ist. Oder es gibt ja diese Videos, wo er dann irgendwie beim Training irgendwelche Sachen macht, irgendwie, weiß nicht, zu Musik und dann dementsprechend, also es läuft irgendwelche Musik und er fährt dann irgendwie so in dem Stil und Rhythmus der Musik. Also so ganz diese jugendliche Unbekümmertheit und Lockerheit, die er ausstrahlt. Das ist halt auch irgendwie ein riesiger Entertainer und das ist halt schon cool zu sehen.
Es gibt eigentlich rational keinen Grund, ihn nicht zu mögen. Irgendwie, außer wenn man jetzt sagt, ja, der gewinnt mir halt zu viel.
Mhm. Ja gut, aber das fand ich, dass er halt die letzten beiden Tours ja dann nicht gewinnen konnte gegen Vingegaard. Gut, ich meine, dieses Jahr mit dem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt hatte er natürlich sozusagen da per se schon die besten Karten, aber da, glaube ich, war dann bei ihm auch der Druck relativ groß. Jetzt dann, dieses Jahr muss er es dann nochmal gewinnen, wenn er dann nochmal sich gegen Vingegaard durchsetzen will. Mhm. Also, und ich meine, klar, wenn du dann in Giro schon mal gewonnen hast, dann hast du ja per se schon mal einen Haken dran an deiner Saison. Dann kann die ja gar nicht mehr so schlecht werden, obwohl ich glaube, er macht sich selber den meisten Druck. Aber geht halt relativ locker damit um.
Glaubt ihr, dass, also Tadej Pogacar hat ja schon Flandern-Rundfahrt, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt gewonnen. Ihm fehlen ja für die 5 Monumente nur noch Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix. Glaubt ihr, er kann die beiden gewinnen?
Also ich könnte mir vorstellen, dass Paris-Roubaix vielleicht noch das Schwierigste wird.
Glaube ich auch.
Also Sanremo kann ich mir vorstellen. Hat er nicht sogar angekündigt, dass er nächstes Jahr auch da fahren will?
Nein, weil er dieses Jahr auch schon Dritter geworden in Sanremo.
Ja, siehst du mal. Das habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass er da schon am Start war.
Ja, aber das Foto, klar, wo er dann also mit seinem Kumpel dann heimgefahren ist, weil wer hat gewonnen?
Ja, klar, Philipsen. Stimmt.
Philipsen hat gewonnen, Matthews Zweiter.
Ja, Matthews ist sein Kumpel, mit dem er gefahren ist. Das kann ich mir vorstellen, dass er das auf jeden Fall
mit der richtigen Attacke an wie am Poggio oder
er sprintet ja auch nicht schlecht, also ganz im Gegenteil. Mhm. Deswegen auch in so einer etwas größeren Gruppe, wenn ja die absoluten Sprintfreaks, wenn die vielleicht abgehängt sind, dann kann er auch aus der Gruppe heraus. Das kann ich mir schon vorstellen. Herr Roubaix, er kann, das hat man ja in Flandern jetzt schon mehr als genug gesehen, also Kopfsteinpflaster kann er, obwohl das natürlich auch nochmal eine andere Art von Kopfsteinpflaster ist in Roubaix. Aber also da würde ich sagen, das ist das Schwierigste von allen, weil man ja auch nochmal immer ein bisschen, es ist ja ein Stück weit auch immer eine Lotterie, hat man Defekt, hat man keinen Defekt, wie kommt man durch, kommen die Helfer durch, ist man alleine unterwegs oder kann man taktisch noch irgendwas spielen? Das wird wahrscheinlich das Schwierigste, aber ich glaube, bei dem Kerl gibt es irgendwie keine Grenzen. Wenn der sagt, ich will das, dann klappt es vielleicht auch nicht im ersten Jahr, aber dann klappt es halt im zweiten, dritten oder so. Und der hat, das ist ja das Krasse, der ist ja auch immer noch blutjung. Mhm. Der hat ja eine Siegesliste, wie weiß ich nicht was, wo sich andere völlig zufrieden dann mit zur Ruhe setzen würden. Und der hat ja noch mal locker, kommt ja immer drauf an, wie lange man auch vom Kopf das durchhält, aber 4 bis 8 Jahre.
Ja, hat locker. Was hat er jetzt?
26.
Mhm. Ja, ich meine, Kendall Evans hat mit 36, glaube ich, erst die Tour gewonnen oder so. Und Chris Horner mit 40 oder 41, wie er war. Also von daher. Oh Gott.
Ja. Mhm. Aber wir hatten auch gerade schon von Stürzen gesprochen. Ich finde, wenn man so Tadej Pogacar nimmt als dem dieses Jahr irgendwie alles gelungen ist, was er angefasst hat, so Wout van Aert ist für mich so irgendwie der totale Pechvogel der Saison. Mhm. Also fährt erst einen reduzierten Crosswinter, um für die Klassiker fit zu sein. Dann hat er 3 Tage vor der Flandern-Rundfahrt diesen ultraschweren Sturz bei Dwarsdorf-Landeren mit, was war das, Rippenbrüchen, Hüftbruch und alles. Kämpft sich dann irgendwie über den Sommer wieder zurück, fährt bei der Tour irgendwie hinterher, fährt bei Olympia hinterher.
Ist er nicht bei der Tour auch nochmal gestürzt?
Wow, kann sogar sein.
Ja, zumindest nicht, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nicht auf gleichem Niveau.
Und eben. War dann irgendwie bei der Vuelta so das erste Mal wieder so der alte Wout van Aert und dann am nächsten Tag wieder Sturz, wieder raus und boah, also.
Ja, also das tatsächlich würde ich sagen, beim Wout van Aert, der ja auch Flandern auch noch nicht gewinnen konnte, der Roubaix noch nicht gewinnen konnte, da ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass da langsam von ihm, also er hat ja trotzdem genug super starke Ergebnisse und ich glaube, der muss sich keine Gedanken darüber machen, ob er einen neuen Vertrag kriegt. Im Gegenteil, er hat ja jetzt sogar seinen Vertrag auf Lebzeiten quasi verlängert. Aber ich kann mir vorstellen, dass der sich langsam schon auch richtig Druck selber macht.
Ja, man wird ja
kein Straßenweltmeister und so. Also es sind so die ganz großen Dinger, die dem jetzt dann doch irgendwie noch fehlen.
Und gerade wenn du ihn mit Mathieu van der Poel vergleichst, ne, der irgendwie jetzt Weltmeister war, Roubaix gewonnen, Flandern gewonnen, der könnte auch die Karriere beenden und sagen, jo,
gut war's.
War gut. Ja. Hat Spaß gemacht.
Ja, wobei ich es spannend fand, dass er für das WM-Rennen ja irgendwie angeblich ja doch deutlich abgenommen haben soll, um da mithalten zu können und wird halt dann Dritter bei so einem durchaus bergigen Kurs. Ich meine, das ist ja auch so eine Metamorphose, die ich jetzt so nicht erwartet hätte in dieser Ausgeprägtheit, weil ich meine, der ist ja schon, ich meine, wenn der im Crossen ultra stark ist, in den Klassikern ultra stark und wenn er jetzt noch bei gebirgigen Etappen dann mitfährt, wie ein Wout van Aert, der das ja durchaus auch im Petto hat, das ist schon sehr beeindruckend.
Wobei ja der Mathieu, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, hat er ja auch danach gesagt, er will jetzt auch trotzdem zukünftig eher auf Flandern und Roubaix und so, das sind seine Sachen. Er wird jetzt nicht versuchen, auch wenn es da jetzt mal in Zürich geklappt hat, jetzt auf einmal Lüttich oder so anzugreifen. Ja, wenn du sagst Stürze, Erik, da muss man ja leider auch den guten Primož Roglič erwähnen, der ist dieses Jahr einerseits in der Tour de France einmal mehr nicht geschafft hat und dann andererseits aber in der Spanien-Rundfahrt doch bewiesen hat, was er einfach für ein Ausnahmefahrer auch ist. Ist auch so ein bisschen, ja, die tragische Figur der Saison oder was würdet ihr da sagen?
Nee, tragisch, ich meine, dadurch, dass er die Vuelta gewonnen hat.
Ja, tragisch ist für mich der Wout, tatsächlich.
Ich finde, wenn Roglič ehrlich ist, glaube ich, dass die Tour mittlerweile für ihn so es nicht ganz absonders läuft, irgendwie außer Reichweite gekommen ist. Also an Vingegaard und Pogacar kommt er halt einfach nicht vorbei und er kommt auch nicht mehr an denen vorbei. Also dafür sehe ich dann nicht den Zug schon abgefahren, halt die Verpflichtung, ihn zu holen mit dem Ziel, die Tour zu gewinnen, finde ich in der Tat ein bisschen gewagt. Also das sehe ich nicht, wenn es, wie gesagt, nicht außergewöhnlich läuft und sich die drei vorne irgendwie gegenseitig einmal abräumen und ihm das sozusagen in den Schoß fällt. Ich glaube, aus eigener Stärke sehe ich das nicht und auch nicht mehr in Zukunft, wie sich das Team dann insgesamt weiterentwickelt, ob es da, ich meine, er hat ja dann auch die Erfahrung durchaus, aber da weitergeben kann und da vielleicht in dessen Schatten ein Lipowitz oder wie auch immer dann ein bisschen profitieren kann, dass der da in diese Top-Riegen vorstößt. Das finde ich dann wiederum spannend, aber ich glaube, mit Roglic wird Bora die Tour nicht mehr gewinnen. Lehne ich mich dann ganz weit aus dem Fenster.
Also ich sehe es wie du, da müssten irgendwie Pogacar und Vingegaard beide irgendwie, weiß nicht, falsch abbiegen oder krank werden. Oder
sagen, sie machen das Giro-Vuelta-Double.
Vuelta-Double, ja. Oder fahren jetzt beide Paris-Roubaix.
Wahrscheinlich, ja.
Also da müssen schon echt viele Sterne irgendwie in einer Reihe stehen, dass Primoz Roglic die Tour noch gewinnt.
Ja, finde ich echt schade eigentlich, weil ich hätte ihm das 2020 vor allen Dingen echt extrem gegönnt, weil da ja auch ein Pogacar, glaube ich, mit dem zweiten Platz und mit dem Gewinn von dem weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers, das wäre ja eine Mega-Tour für den gewesen. Und also, dass das da direkt abräumt, abschießt das Ding halt und Herr Primoz da in dem wahrscheinlichsten Fall das Ding mal irgendwann zu gewinnen, haarscharf dann quasi am Ziel vorbeischießt. Ja, das ist halt schade, aber ich sehe es eigentlich fast auch, mir fehlt gerade so ein bisschen der Glaube, dass das nochmal klappen kann. Andererseits, dieses neue Projekt, Bora Hans Grohe Red Bull, oder Red Bull Bora Hans Grohe, wie es ja eigentlich heißt, das ist natürlich auch ein Langzeitprojekt, das ist jetzt nicht auf die eine Tour de France 2024 ausgelegt gewesen, zu der sie ja eigentlich erst zu diesem Team geworden sind, mit dem dritten Sponsor und den neuen Möglichkeiten. Es wurde ja immer betont, das sind nicht nur die Gelder, die von Red Bull kommen, sondern eben auch das Trainings-Know-how, das Innovationszentrum von Red Bull, wo sie jetzt mittrainieren können und so. Also ich glaube auch, dass das schon nochmal Entwicklungspotenzial halt auch hat, wenn man da wirklich mal eine ganze Saison gezielt auf ein Ziel hin trainieren kann. Aber ja, dennoch fällt es mir gerade schwer zu glauben, dass der große Wurf da bei der Tour de France tatsächlich in persona Primoz Roglic noch gelingen wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren.
Wobei ich sehr gespannt bin, wohin sich das Team entwickelt, weil da ist jetzt dann im nächsten Jahr auch ein relativ großer Umbruch. Ich meine, Schachmann geht zu Quickstep, ja, Kemner zu Leopard Trek.
Lidl Trek, genau.
Und also Lidl Trek, also da finde ich ja schon auch durchaus ein Blut Austausch statt. Das ist ein belasteter Begriff. Ich sehe es eigentlich. Aber das ist ja schon irgendwie ganz spannend, wohin die sich entwickeln. Und ich meine, es wird immer kolportiert, dass irgendwie ein Wout van Aert oder ein, Remco irgendwie dann darüber wechseln, weil die ja schon irgendwelche Red Bull Connections, Sponsorenverträge haben. Und das scheint sich aber dann doch wiederum zu zerschlagen. Also, sehe ich jetzt nicht die ganz großen Namen, die jetzt da an Land gezogen werden könnten, die dann noch frei wären.
Das Team wird schon zunehmend, also sie sind ja schon seit vielen Jahren, spätestens seit Peter Sagan, ein internationales Team, aber es wird jetzt halt irgendwie noch internationaler, irgendwie dadurch, dass doch so, ich nenne es mal deutsche Hoffnungsträger wie Schachmann, wie Kemner, dass die jetzt da eben Buchmann. Auch weggehen. Buchmann geht weg. Und das dann eben, ja, andere Leute nachkommen, die jetzt keine Deutschen sind, was ja per se nicht schlecht ist, aber dass so dieser deutsche Block, der ja im Team schon immer so 10, 15 Fahrer groß war, aus meinem Kopf heraus, der wird ja schon kleiner und dass man doch eben versucht, da jetzt einen Rennstall aufzubauen, der eben unabhängig von Nationalitäten einfach erfolgreich sein kann.
Wobei man natürlich schon sagen muss, mit Florian Lipowitz haben sie ja ein Top-Talent, ja. Eigentlich fast jetzt schon mehr als ein Talent, der dieses Jahr ja schon bewiesen hat, was er drauf hat, und bei dem wird es ja auch noch weitere Entwicklungsschritte geben. Da bin ich sehr gespannt, muss ich sagen. Da ist natürlich in Deutschland der Ruf dann irgendwie nach einem potenziellen GC-Fahrer auch immer sehr groß. Ich habe jetzt bewusst keinen Namen genannt. aber ja, also ich glaube, dass das sehr, sehr spannend wird. Der ist ja in diesem Jahr absolut ins Rampenlicht gefahren, der Florian Lipowitz. Und muss man natürlich auch sagen, Georg Steinhauser. Ebenso.
Stimmt, ja. Ist schon wieder so lange her beim Giro, dass der da so, was war der irgendwie, dreimal in der letzten Woche in der Ausreißergruppe und einmal dann sogar gewonnen.
Einmal Etappensieg, ja.
Zweimal Dritter geworden. Mhm. Ja.
Also von daher, und dann gab es ja bei den Weltmeisterschaften jetzt auch noch mit dem Titel in der U23-Klasse von Niklas Behrens auch nochmal Also es kommt ja auch noch mal ganz gut was nach. Paul Fietzke jetzt bei den Junioren 2 Jahre extrem stark gefahren. Es kommen auf jeden Fall auch deutsche Talente nach. Natürlich die Frage, wo die dann landen werden, bei welchen Mannschaften. Ich meine, Behrens geht zu Lidl Trek.
Nee, Jumbo.
Nee, ah, stimmt. Wismar.
Ja, klar.
Ja. Wismar, Jumbo.
Die nicht mehr Jumbo heißen, aber ja. Ja, also es ist nicht so, als ob wir jetzt quasi vor dem Tal der Tränen stehen, was jetzt die deutschen Fahrer angeht, auch in den kommenden Jahren.
Aber das finde ich beeindruckend. Es ging mir neulich so durch den Kopf, dass wir ja schon jetzt in Deutschland viele wirklich starke Talente haben, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Antonia Niedermayer, fantastische WM gefahren. Und wir ja immer in den letzten Jahren sagen, ja, Vereine sterben aus, die kleinen Radrennen in Deutschland sterben aus. Wo soll dann der Nachwuchs herkommen? Also das macht jetzt ein ganz anderes Fass auf. Das ist kein Thema für diese Folge, aber schon beeindruckend, dass dann trotzdem doch irgendwie solche Fahrer wie Behrens, wie Fietzke, wie Niedermayer, dann eben auch in der Weltspitze Ricarda Bauernfeind schnell etablieren und dann auch auf absolutem Weltklasseniveau mitfahren können. Oder auch ein Florian Lipowitz, gut, der kommt aus dem Biathlon, ist ein Quereinsteiger. Aber das ist schon irgendwie cool zu sehen, dass dann irgendwie, auch wenn vielleicht das Rennangebot und das Vereinsnachwuchsangebot nicht mehr so goldig ist, wie es vielleicht vor 15, 20 Jahren mal war, dass so trotzdem noch die Transferwege nach oben irgendwie funktionieren.
Was ich auf jeden Fall sagen muss, was ein Saison-Highlight von mir ist, das ist nicht der eine Tag, sondern das ist so über die ganze Saison verteilt, ist einfach das Interesse am Profiradsport, muss ich ganz ehrlich sagen, und am Rennradfahren allgemein. Da bin ich auch einfach sehr, sehr froh, dass es so ist natürlich, aber wenn man sich die Rennen angeguckt hat, wenn man sich Zürich angeguckt hat, die Weltmeisterschaft, das Rennen der Männer, da war ja die Hölle los an der Strecke und weite Teile von diesem 27-Kilometer-Kurs, nicht nur am Berg oder in Zürich in der Innenstadt. Das Olympiarennen von Paris, da war ja Wahnsinn, wieder im Montmartre in diesen schmalen Gässchen, wie die zu Zehntausenden da gestanden haben am Sacré-Cœur. Gibt's extrem beeindruckende Bilder, wie die da durchfahren und die ganze Treppe ist voll mit Menschen. Und eben auch, wenn man samstags, sonntags in seiner Gegend irgendwo rausgeht und Rennrad fährt, es kommen einem, würde ich sagen, subjektiv viel, viel mehr Leute entgegen, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Und der Rennradsport lebt. Und das, finde ich, ist eigentlich ein absolutes Highlight von mir, auch in diesem Jahr wieder.
Ja, kann ich beipflichten. Finde ich auch immer beeindruckend. Ich weiß noch irgendwie ein Gefühl, als ich angefangen habe und man war in seinem Lycra auf dem Rennrad unterwegs, wurde man auch irgendwie angeguckt, so, wer ist das denn? Ist der von der Tour de France übrig geblieben? Und mittlerweile, egal durch welches Kaff man fährt, irgendwie man hat das Gefühl, man ist nur Radfahrer Nummer 10, der jetzt in der letzten Stunde da durchgefahren ist. Also das ist irgendwie nichts Besonderes mehr und ich weiß nicht, wir müssen mal zählen, wie viele Radfahrer man oder Rennradfahrer, Gravelbiker, was auch immer, man pro Stunde eigentlich so sieht. Und das ist schon. Letztens erst habe ich mir gedacht, als wir sonntags irgendwie unterwegs waren, nicht auf dem Rad und du siehst trotzdem Massen an Fahrern mit Rennbügel und denkst ja, cool.
Ich finde es auch cool, dass da viele Leute, oder anders, ich habe kürzlich auf Instagram irgendwie so 2, 3 Reels gezeigt bekommen, wo irgendwie so die Botschaft war, ja, Männer Mitte 40, Midlife Crisis, die kaufen sich dann wie ein Rennrad, zwängen sich in Lycra und das ist so quasi der Rennradfahrer. Aber das stimmt halt überhaupt nicht. Also auch bei Rad am Ring, wo ich dieses Jahr mitgefahren bin, wenn du dann mal nicht auf der Runde bist, sondern wirklich bei Start-Ziel stehst und mal so, oder an deiner Parzelle und mal guckst, wer fährt denn da so alles vorbei. Also super viele Leute, die wirklich deutlich unter 30 waren. Es ist eben nicht der Sport des Midlife-Crisis weißen Mannes, sondern da waren auch super viele Frauen dabei. Also ich würde sagen, das war 30% Frauenanteil. Und dann, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, das so zu sagen, aber dann auch nicht die Frauen, die das irgendwie schon seit 50 Jahren machen, sondern wirklich Mädels, die Anfang, Mitte 20 waren oder vielleicht höchstens 30 und die diesen Sport entdeckt haben. Und das ist schon eine Veränderung, die ich jetzt in, wie lange fahre ich jetzt Rennrad? Bald 17 Jahre. Die mir, dieses Jahr dann doch nochmal besonders aufgefallen ist, dass da irgendwie eine Verjüngung und auch eine Zunahme des weiblichen Anteils stattfindet.
Vielleicht ist es eben nicht in diesen traditionellen Vereinsstrukturen, weil wir es ja gerade davon hatten, dass auch die Rennen vielleicht aussterben. Wobei ich kenne auch sehr viele Beispiele, wo es in den Vereinen extrem gut klappt. Also ich glaube, man kann das auch nicht immer über einen Kamm scheren. Oder da müsste man jetzt schon, das sprengt den Rahmen dieses Podcasts, da müsste man dann schon sehr ins Detail gehen. Ich glaube, das ist einfach ganz viele verschiedene Organisationsformen des Radsports, will ich es mal nennen, gibt. Die einen fahren halt eben im Verein, die nächsten fahren in irgendeiner Community, sei es von irgendeinem Radcafé oder von irgendeiner Internet-Community oder so. Und dann die nächsten fahren wiederum irgendwie dann als Team, als Jedermann-Team oder Jederfrau-Team und so. Also es gibt einfach verschiedene Herangehensweisen. Ich komme auch erst diesem traditionellen Vereinssport. Und da war es, ja, da geht es mir wie dir, Erik, eigentlich, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, mit dem Blick zurück auf deine 17 Jahre, bei mir sind es ja schon 27 Jahre und es war irgendwie eher so eine verschworene Minderheit, will ich es mal nennen, und die ist halt Rennrad gefahren und da ist man dann eben aber auch alle in diesen Vereinsstrukturen und jetzt ist es halt viel diverser und anders organisiert, aber eben existent. Also sie sind da und sie fahren und das finde ich toll.
Ja, das ist auch ein zu diesem großen Plus, positiven Merkmal. Du musst nicht in den Verein gehen. Ich meine, wenn du irgendwie Tennis spielen willst, musst du auf den Platz kommen und da musst du wahrscheinlich zumindest nach zweimal Probetraining musst du in den Verein rein. Oder wenn du Badminton spielen willst oder was weiß ich was. Rennrad fahren kannst du ganz für dich allein, ohne irgendjemand anders. Oder du triffst dich mit Leuten oder Betriebssportgruppen oder was weiß ich was, sind wir ja im Prinzip auch. Und hast da die Möglichkeiten, irgendwie dich zu organisieren oder machst selber einen Rennradtreff auf oder du triffst dich über ein Café. Also da gibt's ja echt unendlich viele Möglichkeiten, ganz nach Anforderungen, ohne dass du dich jetzt in irgendwelche Vereinsstrukturen da irgendwie reinbegeben musst und heißt zweimal die Woche oder zweimal im Monat muss es Vereinsheim gekehrt und geputzt werden, weil sonst bist du wieder raus oder so.
Ich glaube auch, dass durch so Social Media Radsport für Anfänger oder vielleicht auch Leute, die jetzt so sich unter dem Sport noch nicht so richtig was vorstellen können, dass es auch irgendwie transparenter wurde. Weil beim Tennis weiß ich irgendwie, beim Fußball weiß ich irgendwie, was mich da erwartet. Beim Radsport ist irgendwie so, ja, da zwinge ich mich irgendwie in so Klamotten und dann soll ich 100 Kilometer fahren. Aber dass man auf den 100 Kilometern ja auch total viel erlebt und auch schöne Landschaften, Freundschaften, dass man auch Blutschweiß und Tränen, dass man auch Gleichgesinnte irgendwie über Social Media finden kann. Ich glaube, dass das auch extrem dazu beigetragen hat, dass gerade bei den jüngeren Leuten da einfach ja vielleicht auch mehr Leute dabei bleiben. Ich hatte früher immer so das Gefühl, du hast so die Leute, die neu zum Radsport kommen, die eine Hälfte ist nach einem halben Jahr wieder weg und die andere Hälfte bleibt für immer. So. Dazwischen gab es irgendwie nichts. Es gab irgendwie keinen, der irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt 3 Jahre Rennrad gefahren und jetzt reicht's mir, jetzt spiele ich Tennis.
Ich glaube auch, dass das Gravelbike jetzt so langsam einzahlt. Also, dass es nicht so den Weg gibt vom klassischen Straßenrennradfahrer, der sich dann Richtung Gravelbike orientiert, sondern dass es halt welche gibt, die, wo sozusagen das Gravelbike die Einstiegsdroge war, wo sie jetzt dann quasi das Fahren mit Rennbügel und was weiß ich was für sich entdeckt haben mit den ganzen Zwanglosigkeiten, die halt das Rennrad, das Gravelbike so mit sich bringt, weil wie gesagt, das kann ja jeder machen, wie er will. Und dann irgendwann doch auch der Switch auf die Straße so ein bisschen stattfindet und sagt, okay, das hat nochmal einen ganz eigenen Reiz, wo man nicht mehr anziehen kann, was man will.
Ja, klar. Wir hatten ja auch oft schon gesagt, dass die Faszination am Rennrad ja auch die Vielseitigkeit ist, diese vielen Facetten, die das irgendwie ausmacht. Und wenn man übers Gravelbike eingestiegen ist und quasi, wie du sagst, die Einstiegsdroge hatte und eine Facette und viele Facetten da schon kennengelernt hat, dann will man ja vielleicht auch noch, ist man ja vielleicht dann schon auch so ein bisschen angefixt und will gucken, was gibt's da noch alles. Und ja, wäre natürlich gut. Und ich beobachte das tatsächlich auch jetzt in meinem unmittelbaren Freundes- und Bekanntenkreis. Da sind viele, die so ein bisschen so grundsatzsportlich angehaucht sind und gerne dies machen oder das machen und so, dann da gehört jetzt auch das Gravelbike dazu, das mal auszuprobieren.
Aber wie geht denn das euch beiden? Ihr seid ja auch, ich zähle euch jetzt mal auch zu den, also Moritz, hast du schon gesagt, 27 Jahre dabei, noch alt eingesessener als ich. Brungi, du fährst, glaube ich, auch schon länger als ich.
Das ist, glaube ich, auch vor mir angefangen. Bei mir sind es, glaube ich, 23 Jahre, also 2001. Ja,
bin ich ja der Neuling hier in der Runde. Ich bin diesen Sommer mit einem Kumpel zusammen Bikepacken gegangen. Wir haben beide zu einer ähnlichen Zeit damals angefangen, Rennrad zu fahren und auch beide so in dieser Jedermann-Rennen, Lizenzrennen Szene, sage ich mal, unterwegs gewesen. Und wir waren jetzt diesen Sommer 3 Tage Bikepacken und haben uns irgendwie zwischendrin mal so angeguckt und meinten so, ja, okay, also auf Gravelbikes und meinten so, ja, schon krass, ne, wenn du überlegst, wie wir beide zum Rennradfahren gefunden haben, wie wir auch früher so zusammen trainiert haben und jetzt fahren wir hier mit Arschrakete und Cargo-Bib irgendwo durch die Eifel und gucken, dass wir einfach nur zu unserem Hotel heute Abend kommen. Ich finde, es ist schon, wenn man jetzt so über das Thema Gravel spricht, das ist zum einen für die Einsteiger irgendwie das, was die Leute vielleicht reinholt, aber das ist, glaube ich, auch so das, was dann so die Älteren manchmal auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, nicht dabei behält, aber irgendwie denen auch nochmal so einen absoluten Mehrwert
bietet. Ja,
definitiv. Das ist mir dieses Jahr total bewusst geworden.
Nee, weil es ist, man hört ja oft so, ja, Straße fahre ich nicht mehr, wegen Verkehr wird immer mehr und ich fühle mich nicht sicher und was weiß ich was. Und da ist ja Gravelbike ja die Alternative schlechthin, weil A ist es dann auch, wenn man sagt, okay, man wird dann älter und man muss sich jetzt nicht mehr irgendwie Leistungsdruck in irgendwelchen Rennen stellen, sondern man fährt halt für sich entspannt auf breiten Reifen durch den Wald, egal ob man jetzt 15 oder 15 Kilo zu viel drauf hat, scheißegal. Also das ist ja dann, da ist man ja dann auch aus der Nummer raus. Und man fährt entspannt locker zusammen und wie du sagst, manche gehen Bikepacken, manche fahren einfach nur eine Stunde irgendwie durch den Wald oder wollen sich halt einfach nicht mehr, okay, hier Straße, schlechte Straße, Platten, was weiß ich was, sondern einfach sich freier bewegen und auch Stichwort, ich glaube, das ist auch das, was viele Frauen da irgendwie reinzieht, weil ich kenne es halt auch aus dem Bekanntenkreis, da ist dann, ja, die sportliche Haltung und so weit vorgebeugt und Rücken und schmale Reifen. Und das Gravelbike halt auch so genau das Ding, was da schon einen Nerv getroffen hat, einfach. Mhm.
Wir haben über die vielen Facetten und die unterschiedliche Faszination am Rennrad gesprochen. Und eigentlich,
jetzt müssen wir eigentlich zum Jahresrückblick zurückkommen, oder?
Man kann an dieser Stelle, glaube ich, einmal festhalten, wir sind nach dieser Saison, wir haben ja die Gedanken zum Saisonende 2024, ist aber ein Gedanke auf jeden Fall, nach wie vor Rennradfahren ist extrem geil, oder? Da sind wir uns schon mal einig.
Ich glaube, ich fahre nächstes Jahr nochmal.
Okay, Faszination also Rennrad ist ja auch immer Faszination Rennradtechnik. Auf dem Bereich möchte ich auch nochmal zu sprechen kommen und es wurde jetzt kürzlich gesagt, weil die Rennen wieder so schnell werden, müsste man gegebenenfalls zurückkehren zur Felgenbremse, weil die Rennen wegen der Scheibenbremse so schnell geworden wären, weil so spät gebremst wird, weil sehr risikoreich gefahren ist. Der UCI-Präsident hat das tatsächlich angeregt. Ist das eine Sache, wo ihr sagt, coole Idee, back to the roots, back zur Felgenbremse? Oder sagt ihr, boah, die Faszination Rennradtechnik ist für mich auch gerade Faszination Scheibenbremse?
Krass, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das hat er wirklich gesagt, ja?
Das hatte ich für ziemlichen Blödsinn. Also ganz ehrlich, weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das wieder, also das Rad so zurückgedreht wird. Ich glaube, da gäbe es andere Stellschrauben, um die Rennen insgesamt, ist ja auch ein Thema, die Rennen sicherer zu machen, als jetzt den bewusst schlechteres Material unter den Arsch zu setzen, damit die nicht so schnell fahren. Also das, da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten.
Also ich überlege, was soll da die Argumentationslinie sein? Also ich verstehe das, wenn du gemischte Felder hast, wo Felgenbremsen auf Scheibenbremsen treffen, dass es da kritisch wird. Aber wenn ich eine bessere Bremse habe und ich verpasse jetzt doch mal eine Kurve oder da taucht hinter der Kurve springt jemand auf die Straße, dann kann ich doch mit einer Scheibenbremse, wenn die besser bremst, viel eher noch verzögern.
Ich habe so verstanden, dass wenn du von vornherein schon quasi verinnerlicht hast, dass deine Bremse
nicht funktioniert.
Nee, nicht funktioniert, aber also, dass die halt nicht so krass ist wie eine Scheibenbremse, dass du halt auch einfach ein bisschen zurückhaltender fährst.
Ja, also es kann schon sein, aber ich finde es halt echt, also unter dem Aspekt halte ich es für echt kompletten Blödsinn. Also da kannst du sagen,
okay,
dann machst du die Rahmen wieder weicher, dass die halt irgendwie dann dir noch auf der Abfahrt bei 90 km/h anzufangen zu flattern oder bei 70, wenn du ein schlechtes Rad hast, dann fährst du auch nicht schneller als 70, weil dann merkst, okay, das Rad schaukelt sich auf und fährt halt irgendwo hin und nicht da, wo du hin willst. Also das kann es halt einfach nicht sein.
Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Räder mit Felgenbremse müssen ja nicht weicher sein. Das wäre der nächste Schritt. Also genau, ein weiterer Schritt, um es sicherer, also vermeintlich sicherer zu machen, indem du die Rahmen dann auch noch schlechter machst.
Das ist definitiv nicht der Weg, also halte ich auch, wie gesagt, für völlig ausgeschlossen. Also da wird sich, glaube ich, kein Hersteller mehr drauf einlassen. Wenn, dann müsstest du ja für die Profis andere Räder bauen, wie für Otto Normalfahrer, der nun mal definitiv von der Scheibenbremse profitiert. Da könnte man auch sagen, ja, da müssen die sich halt irgendwie Bremsklappen oder die Aerodynamik muss schlechter werden. Also da gibt's ja, da müssen die, keine Ahnung, wie da Jedermann-Fahrer sich die Startnummer vorne quer über den Lenker schrauben, dass sie nicht so schnell sind.
Ja, kürzlich gab es doch die Pressemitteilung über diesen Fallschirm, diesen Airbag, den man sich aufsetzen kann und dann bei Stürzen dann besser geschützt ist. Aber das sind natürlich, wie soll ich das sagen, diskussionswürdige Punkte für ein Thema, was aber eigentlich schon ja sehr wichtig ist, nämlich die Sicherheit. Und da haben wir ja dieses Jahr auch schon mit Fabian Wegmann in einem Podcast drüber gesprochen, über die schweren Stürze, zu dem Zeitpunkt nicht wissend, dass auch noch weitere schwere Stürze und leider auch mit Todesfolge in diesem Jahr noch folgen würden. Also auch das ist leider der Radsport gewesen in diesem Jahr. Ich glaube aber persönlich auch, dass diese die technische Diskussion, dass die da an dem Problem vorbeiführt. Du hast es gerade Stellvertreterdiskussion genannt, Erik. Also ich würde auch sagen, die schlechtere Bremse kann jetzt nicht die Antwort auf so eine Frage sein.
Nee, da muss man, glaube ich, sich andere Punkte anschauen. Also ich habe auch drüber nachgedacht und bin an den Punkt gekommen, wo ich sage, okay, warum geht man denn nicht hin und nimmt die Abfahrten, insbesondere enge, gefährliche Abfahrten, schnelle Abfahrten, einfach generell aus der Zeitnahme raus. Also, dass es halt nicht mehr drauf ankommt, wie schnell jage ich da runter. Ist klar, ist diskutabel, kann man Pro und Contra sehen, aber das wäre jetzt für mich ein Punkt, wo man sagt, okay, dann setzt man halt da an und macht halt dann keine Zeitnahmen auf Abfahrten, damit eben nicht mehr, jeder hat gesehen, wie Tom Pidcock da den Galibier runterballern kann. Sah extrem beeindruckend aus, aber man sitzt ja da und irgendwo läuft einem die Gänsehaut runter, wenn man denkt, hoffentlich geht es gut.
Ja. Also ich bin da hin und her gerissen, wenn ich das höre, weil eigentlich denke ich, dass derjenige das Rennen gewinnen soll, der auch der kompletteste Fahrer ist, und zum kompletten Fahrer oder zur kompletten Fahrerin gehört halt auch, dass man einen Berg runterkommt. Und dass man eben auch gewisse, oder wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich das besondere Talent habe, schnell runterzufahren, dann fände ich es irgendwo auch ein Stück weit Wettbewerbverzerrung, wenn man dem Sportler sagt, genau das, diesen Vorteil, den nehme ich dir, weil das zu gefährlich ist.
Ja, aber ich glaube, gerade Bergabfahren ist halt immer so ein, wie man schön sagt, Tritt auf der Rasierklinge. Da profitierst du halt natürlich, je nachdem, wie viel Risiko du gehst. Und je mehr Risiko du gehst, desto größer ist dein Vorteil. Und je mehr du dann sagst, okay, ich gehe es halt ein. Das hat ja auch, ich weiß nicht, wer war es, jemand in dieser ganzen Diskussion gesagt, ich glaube Jens Vogt, dass es am Ende die Fahrer sind, die halt das Rennen in dem Sinne unsicher machen, indem sie halt Risiken eingehen. Natürlich, wenn man das Risiko bis zum Ende denkt, muss man sagen, okay, das Risiko endet nicht mit dem Sturz, das Risiko endet halt, wie wir es halt leider Gottes gelernt haben, mit deinem Tod. Man sagt, okay, ich reize es aus für den Moment des Ruhms, wie weit bin ich bereit zu gehen, wie viel spät bin ich bereit zu bremsen, um halt eben die paar Sekunden rauszuholen. Und da ist für mich, wenn man das sieht, okay, dann muss man sagen, okay, dann muss man an dem Punkt die Stellschraube anziehen. Natürlich prägt es das Rennen, aber mir fällt halt ehrlich gesagt nicht viel anderes ein, wenn man es denn wirklich angehen will. Oder man sagt, okay, das gehört halt dazu, was halt irgendwie auch scheiße ist.
Es ist halt nicht wie in der Formel 1, wo du sagen kannst, wir machen die Autos sicherer, wir machen die Knautschzonen, also die Reifenstapel, bauen eine andere Konstruktion hin, weil du halt immer diese, zum einen die Knautschzone durchs Auto hast, zum anderen natürlich auch, du fährst auf einer definierten Strecke.
Mhm.
Radsport findet nun mal auf 200 Kilometern offenen Straßen statt, wo du nicht jede Kurve. Also ich denke dann immer an diesen Unfall von Björk Lambrecht 2019 mit der Polen-Rundfahrt, der halt in Graben fällt bei einem normalen Sturz, aber halt mit einem Genick auf so einem Betonpfosten da irgendwie aufschlägt. Das ist dann halt, ja, klingt jetzt blöd, aber ja, auch einfach eine Verkettung ganz unglücklicher Dinge. Aber ich fand es in diesem Jahr auch krass, dass irgendwie so, wir haben ja im Frühjahr diesen Podcast gemacht zu den schweren Stürzen und dann auch mit diesen zwei Todesfällen, André Drege und Muriel Fuhrer, spricht man sie, glaube ich, aus. Ja, gut, also letztes Jahr gab es diesen tödlichen Unfall von Gino Mäder, aber davor war lange irgendwie, zumindest jetzt so auf der ganz großen Bühne, irgendwie nichts. An was ich mich zumindest erinnern könnte, jetzt so spontan.
Zumindest nicht sturzbedingt. Ich glaube, beim
nicht sturzbedingt.
Paris Roubaix ist doch dieser junge Belgier, glaube ich.
Ja, aber das war ja auch schon 2018, 2019.
Ja, aber ich glaube, der ist ja auch eher.
Das war ja zusammengeklappt.
Genau. Also schon erschreckend, dass da in diesem Jahr sich das irgendwie so gehäuft hat, nenne ich es mal. Ich möchte aber zum Thema Bremsendiskussionen noch sagen, was für mich so ein Technik-Highlight, da sind wir ja eigentlich hergekommen, in diesem Jahr war der Felgenbremsrenner von Colnago. Also einfach mal also, zu sagen,
doch wieder die Felge.
Scheiß auf den Trend, was alle machen. Also irgendwie im ersten Moment denkt man so, was wollen die denn mit einem Felgenbremsrenner? Und im nächsten Moment dachte ich aber so, nee, ist aber irgendwie geil, dass sie so den Leuten, die das halt, es gibt ja Argumente für die Felgenbremse, die kann man ja auch nicht wegreden, einfach die Leute, die das fahren wollen, dazu sagen, ey, bieten wir euch an hier, kostet zwar, ich weiß gar nicht, ich habe den Preis nicht im Kopf, aber ich glaube locker fünfstellig.
Aber es gibt ja, gut, das ist halt aber natürlich auch ein bisschen Colnago geschuldet als Marke.
Ich finde das bestimmt einfach noch.
Ja, sie betonen ja, es ist eine neue Entwicklung und
ja, würde ich auch sagen.
Den Move, da bin ich ganz bei dir, Erik, zu sagen, Felgenbremse ist jetzt nicht nur für irgendwelche günstigen Einstiegsrenner höchstens noch und ansonsten die Restbestände, die man noch verkauft, sondern es ist halt irgendwie was. Ja, wir machen nochmal so ein richtiges Schätzchen irgendwie. Das finde ich schon auch sehr, 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 sehr nice eigentlich.
Ja, aber die erste Frage tatsächlich, was mir durch den Kopf gegangen ist, was schraubst du denn da für eine Gruppe dran? Also erst habe ich geguckt, was ist denn für eine Gruppe drauf? Und dann siehst du, okay, die verkaufen nur noch das Rahmenset. Gruppe darfst du dir dann selber zusammensuchen und dann musst du aber gucken, was machst du denn da drauf?
Es ist ja tatsächlich so, ich meine, Campagnolo wird jetzt wenig überraschen, dass es die noch, auch die Top-Gruppen noch mit Felgenbremsen gibt.
Ja, aber auch nur die elektronischen. Und das kannst du in eine elektronische Gruppe reinbauen, nicht mechanisch.
Das haben sie gesagt.
Das war der Superrekord.
Also da haben sie ja extra auch bei Colnago auch dazu gesagt, das Rahmenset nur mit elektronischer Gruppe.
Ja, das schwingt es halt dann nochmal ein.
Das funktioniert aber auch mit den aktuellen Top-Gruppen von Shimano Dura-Ace und SRAM Red. Die kann man auch tatsächlich noch mit Felgenbremsoption, muss man dann natürlich irgendwie zusammenstecken, aber die Option gibt es.
Ja, aber die Dura-Ace, die i2 mit Felgenbremse ist, glaube ich, noch 11-fach. Oder was heißt noch?
Also nee, das sind die 12-fach-Gruppen, die kann man auch mit Felgenbremse quasi zusammenstellen. Geht auch.
Mhm. Okay. Mhm. Das ist ein Liebhaberding. Das musst du dann wirklich wollen. Also das ist dann nichts mehr Fall. Für... Man, das geht ja dann über Laufräder und Bremsbeläge und was weiß ich. Was da. Mhm. Aber wer es will, der soll
es. Das ist ja der nächste Punkt. Versucht da mal moderne Laufräder für zu kriegen.
Mhm. Dann gibt es ja auch noch Durchläufer, aber halt auch...
Mhm. Ja.
Was für mich, finde ich, das technische Highlight war, ist jetzt das ganz jüngst vorgestellte Cube Attain. Also ein neues Carbon-Rennrad von Cube ist vorgestellt worden, ist von den technischen Neuerungen mit Sicherheit jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, das hat die Welt noch nie gesehen, aber es kostet 2.999 Euro mit kompletter Shimano Ultegra Di2 elektronischer Gruppe mit hydraulischen Scheibenbremsen und Carbon-Laufrädern
und natürlich Carbonrahmen, Vollcarbon-Gabel und das für unter 3.000 Euro. Und es ist ja völlig zu Recht in den letzten Jahren auch extrem geschimpft worden, durchaus über die Preisentwicklung. Und gerade beim Colnago fiel ja auch schon mal das der Begriff fünfstelliger Preis. Ist ja wirklich nicht untypisch. Das fand ich war jetzt für mich ein absolutes Highlight, dass es auch in die andere Richtung wieder gehen kann und dass es möglich ist, auch extrem scharf zu kalkulieren. Und vielleicht ja, ich weiß, es ist ja auch irgendwo eine Ansage an den Markt. Mhm. Vielleicht müssen jetzt auch andere wieder nachziehen und auch nochmal an der Preisschraube drehen, und zwar diesmal in die andere Richtung.
Interessant war dabei auch, dass sie nicht nur das neue Attain Mask, glaube ich, so günstig jetzt rausgebracht haben, sondern dass die Räder, die es bislang gibt, dass da auch teilweise die Preise runtergegangen sind bei Cube. Also dass Cube nicht nur mit diesem einen Modell da jetzt so eine Ansage startet, sondern wirklich portfolioübergreifend die Preise versucht, wieder runterzubekommen.
Ja, die waren ja schon immer relativ attraktiv vom Preis her. Also nur Einschub, wir kriegen kein Geld von Cube. Könnte Cube ändern. Nein, die waren ja auch was ihren den Top-Renner angeht. Also da kriegst du auch ein Dura-Ace-Rad für 9.000, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also die waren schon immer relativ durchaus attraktiv vom Preis. Machen natürlich auch, glaube ich, viel über Masse und ihre Präsenz in der Fläche. Was ich halt da ergänzend einschieben will, ist halt das elektronische Schalten halt mittlerweile in einem Preisbereich angekommen ist, dank Rival, Axis und 105 Di2, wo du es, vorher war das so ein Luxusding für Profis, mittlerweile ist es quasi alles, was über das reine Einstiegsrad angeht, also jetzt in der Preisklasse ab 2,5, glaube ich, fängst du schon an mit elektronisch Schalten, also das ist da schon wirklich in der breiten Masse angekommen und ab einem gewissen Preispunkt kriegst du ja gar nicht mechanisch mehr, also das ist ja jenseits von 3.000 Euro bist du da komplett raus. Also das ist so in der breiten Masse wirklich angekommen und auch erschwinglich geworden. Und ich meine, wir kennen es alle. Am Anfang hat man gedacht, ja, elektronisch halten, Spielerei braucht man nicht. Aber wenn man es dann einmal hatte, dann will man es ja nicht wieder hergeben. Das ist auch so ein Learning, was ich damals auf unserem Roadbike-Festival, als es das noch gab auf Mallorca, waren ja auch immer viele, die das genutzt haben, um mal neue Räder auszuprobieren. Da waren auch viele dabei, die sagten, ja, elektronische Schaltung, Spielerei und und wenn sie dann mal ein Rad ausprobiert haben, haben sie gemerkt, ist halt schon irgendwie geil. So ein Klick, ein Klack und zack ist der Gang drin und nicht irgendwie jetzt mit dem Handgelenk irgendwie 3 Zentimeter nach links reinschalten und rausschalten. Und das ist halt schon irgendwie erfreulich, dass das mittlerweile sich so durchgesetzt hat.
Stichwort durchgesetzt. Was ich interessant finde, ist, es ist keine technische Neuerung, aber ein Trend, der sich etabliert, die Aero-Socke. Bei Rennen sieht man sie mittlerweile sowieso, bei den Profis hat sie jeder an. Aber ich bin im März eine RTF gefahren und bin so mit der ersten Gruppe irgendwie losgeballert. Wir waren dann irgendwann so 10 Leute, wirklich immer so am 40er Schnitt irgendwie gekratzt. Und 8 von 10 Leuten hatten Aero-Socken an.
Und du warst einer davon.
Ich war einer davon, ja. Ich gebe es zu.
Wenn du einer von den Zweien gewesen wärst, die nicht mit der Aero-Socke unterwegs waren, dann wäre ich bei dir.
Dann hätte ich eine Ausrede gehabt, warum ich.
Ja, verdammt. Ja, aber allgemein
das Thema Aerodynamik.
Das Thema Aerodynamik ist ja jetzt tatsächlich, wie du sagst, kein neuer Trend, aber es wird immer weiter auf die Spitze getrieben, hat man den Eindruck, und wird auch gerne angenommen. Und was ich jetzt faszinierend fand, ich bin gestern Fahrrad gefahren und hatte davor 2 Wochen Zwangspause, weil ich mir beim Fußballspielen das Außenband gerissen habe. Also ich bin länger nicht auf dem Fahrrad gesessen und es war eigentlich so der allererste Tag wieder auf dem Fahrrad und ich fahre ganz locker und ich habe überhaupt keinen Ehrgeiz, was den Durchschnitt angeht oder sowas. Und hatte aber aus unserem Reifentest noch neue Reifen drauf gemacht und die sind tubeless. Und ich gebe zu, ich habe die genommen, die am schnellsten rollen und hatte halt jetzt ein normales Rad mit der Aero-Optimierung und so weiter. Und ich bin einfach dann schon aus dem Stand einfach nach 2 Wochen Pause sofort einen hohen 25er Schnitt gefahren. Und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich dachte, ich äumel da irgendwie mal so ein bisschen rum. Und dann lief es einfach sofort. Und also, was ich damit sagen will, es ist halt einfach die durch die ganzen technischen Entwicklungen der letzten Jahre ist das Fahrradfahren auch tatsächlich einfach das Rennradfahren sehr viel schneller geworden.
Komischerweise ist mein Schnitt über die Jahre nicht hochgegangen. Jetzt überlege ich, was das bedeuten könnte.
Hast du eine Denksportaufgabe für heute Abend?
Mhm. Ja. Gucken, ob ich das Rätsel bis zur nächsten Folge gelöst bekomme. Mhm.
Was habt ihr vor für das kommende Jahr? Was erhofft ihr euch? Erik, wir hatten es eben davon, dass du quasi schon in der Planung bist. Mhm. Betsy ist im erweiterten Favoritenkreis. Was steht sonst noch zur Debatte?
Tatsächlich, ich hatte es vor ein paar Folgen mal hier gesagt, da wart ihr beide auch dabei. Ich war noch nie auf Mallorca. Mhm. Und wir haben jetzt den Mallorca-Trip gebucht im März. Also zumindest schon mal die Unterkunft steht schon mal. Also die steht hoffentlich dann auch noch, wenn wir da sind. Mhm. Aber wir haben gebucht und soll nach Mallorca gehen für mich zum ersten Mal. Das wird dann so im März, glaube ich, mein erstes, ja, wirkliches Highlight, weil das wäre dann so eine Mischung aus Erlebnis, was ich vorhin meinte, so von diesen drei Säulen. Mhm. Und natürlich auch irgendwie so, ja, Trainingslager und ein bisschen Urlaub machen. Also so eine Mischung. 1. Mai habe ich mir wieder groß auf die Fahnen geschrieben. Ist ja hier bei mir in Frankfurt vor der Haustür. Falle ich einmal lang hin, stehe ich am Start. Ja, und dann so 2. Jahreshälfte. Ja, wenn ich dann wirklich den Ötzi mache, dann wird es wahrscheinlich dann so in die Richtung gehen. Da würde ich dann gerne meine Zeit von damals, das waren 9:50, aber auf einer etwas längeren Strecke, weil die wegen eines Erdrutsches verlängert werden musste, würde ich schon gern deutlich schneller fahren. Also ich will jetzt noch keine Zeit rauslassen, aber so.
Wir werden dich an deinen Worten messen.
Knapp über 9, vielleicht sogar eine 8 vorn wäre natürlich super, aber ja, keine Ahnung. Mhm. Ist noch lange hin und aber das würde mich, glaube ich, schon so für nächstes Jahr jetzt so wieder reizen. Da sind dann so 3 Jahre dazwischen und dann kann man sich mal wieder so einer Herausforderung stellen.
Mhm. Brunke, wie schaut's bei dir aus?
Ich habe meinen Stehsatz, den schiebe ich einfach von Jahr zu Jahr weiter und über Ende nur die Ausreden, weshalb es nicht geklappt hat.
Nicht noch weiter zunehmen.
Ich und der Ötzi sind ja eine lange Geschichte, die muss irgendwann mal da der Haken dran. Mhm. Jetzt, wo Erik angekündigt hat, dass das bei ihm auf der Liste steht, dann ist das natürlich für mich eine Motivation, mich da anzuschließen und dann nicht irgendwo allein am Start zu stehen, weil das ist ja dann nochmal einfach was anderes, wenn man dann bei meinen bisherigen Events, egal wo ich war, immer war ich allein. Also ich war beim Granfondo in den Vogesen, wo eigentlich ihr beiden mitfahren solltet, wo ihr euch dann da jeweils vorher abgeschossen habt. Da stand ich dann wieder allein, wo ich dachte, ha, jetzt hast du mal endlich und deswegen, also Ötztaler und dann ja, wieder der ein oder andere schöne Heimaturlaub oder so, ein bisschen einfach entspannt Kilometer Schrubben sammeln, aber jetzt keine größeren Events, was sich so ergibt, vielleicht noch. Mal gucken.
Ja, bei mir, wir haben ja jetzt schon mehrmals über dieses Vogesen-Trainingslager gesprochen, was ins Wasser gefallen ist. Deswegen habe ich die Vogesen irgendwie doch noch so ein bisschen auf meiner Liste. Ob das jetzt ein Trainingslager bei hoffentlich gutem Wetter ist oder ob das ein Radmarathon ist von denen, die es da gibt, Alsacien oder GFNY Grand Ballon, einer von denen, das wird sich zeigen, aber die Vogesen, die stehen bei mir hoch im Kurs für 2025 und tatsächlich, ich glaube, das kann man auch schon rein gewissens an dieser Stelle sagen, wir kommunizieren das ja auch schon, wird es ein Roadbike Camp geben in Freiburg und wer hier im Podcast häufiger schon mal zugehört hat oder wer mich sogar persönlich kennt, der weiß, dass ich extrem großer Freiburg-Fan bin, weil es einfach ein mega Rennradrevier ist. Und es wird im Mai ein Roadbike-Camp geben in Freiburg mit mittlerweile Ex-Profi Simon Geschke, der uns da seine Lieblingsstrecken zeigen wird und das ist ja dann so ein bisschen touristisch auch, das andere, was ich gesagt habe, ist ja eher so das Wettkampfziel, sage ich mal, und das ist so ein touristisches Ziel von mir, da richtig schöne Touren zu fahren, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ansonsten mal gucken, also den Ötzi, den will ich jetzt auch noch nicht von der Liste streichen, wenn ihr da alle hinfahrt, dann kann ich euch da auch nicht alleine fahren lassen, das ist ja auch klar.
Das stimmt, ja. Ich muss aber zu Freiburg sagen, du hast uns ja, du schwärmst uns ja auch fast tagtäglich von Freiburg ins Ohr. Und du hast uns ja vor 3 Jahren mal mitgenommen, da waren wir für ein längeres Wochenende in Freiburg sind Radfahren gegangen. Also du hast uns nicht enttäuscht. Mhm. Also Freiburg hat deinen Worten standgehalten. Ja. Ist wirklich eine richtig tolle Gegend.
Ja, vielleicht also, an der Stelle auch mal der Tipp, wer Tourenvorschläge für Freiburg haben möchte, der kann gerne mal auf bike-x.de gehen. Das ist unsere Webseite. Und da einfach in die Suchmaske Freiburg eingeben. Dann kommt nämlich genau besagte Tour, die wir damals gefahren haben, mit den 3 mhm. Strecken, die wir da unter die Reifen genommen haben. Also ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann waren das unsere Gedanken zur Straßensaison 2025. Und unser Das waren unsere Gedanken zur Straßensaison 2024, zum Ende der Straßensaison 2024 und ein erster Ausblick auf die Saison 2025, unsere privaten Ziele. Ein Gedanke noch, wir haben viel über den Profiradsport gesprochen, jetzt in einem Satz, jeder euer Hoffnung und Vorhersage für 2025 Profiradsport.
Pogacar gewinnt Milan-Sanremo und die Vuelta.
Und die Vuelta, okay.
Mhm. Mhm. Also nicht nur die 2, auch andere Rennen noch, aber die beiden wird er nächstes Jahr gewinnen.
Brunki?
Ich lehne mich jetzt mal raus. Lipowitz wird Dritter beim Giro.
Oh. Okay, krass, ja. Fände es geil. Fände ich sehr geil. Ich will nicht mit so einem richtigen Ergebnis rausgehen. Ich würde...
Ja, jetzt willst du wieder rausgehen.
Wieder raus. Nee, ich würde mir tatsächlich wünschen, ich fand das ja geil, ich fand es irgendwie cool, auch diese Pogi-Show zu sehen. Aber ich würde mir ein bisschen wünschen, dass wir nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Abwechslung haben, auch in den großen Rundfahrten, dass wir, dass Vingegaard vielleicht auch ohne Verletzungen hinkommt, dass Evenepoel mitnimmt, was er 2024 geleistet hat und auch die Tour ja dann auch in den Beinen hat und nächstes Jahr vielleicht nochmal einen Schritt macht.
Das wäre in der Tat geil.
Ich also würde Roglic tatsächlich ja wünschen, da haben wir ja drüber gesprochen, dass wir nicht dran glauben, aber ich würde es ihm nach wie vor wünschen, dass er nochmal richtig einen raushaut und wenn es einfach eine Spur, nochmal eine Spur spannender ist und nicht so der eine, der über allem schwebt, das fände ich geil. Wie das dann halt cool, konkret verteilt ist auf die Rennen, da will ich mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen. Aber das
ich finde es cool, wenn es halt mal eine Grand Tour gäbe, wo es nicht nur 2 gibt, die sozusagen losgelöst vom ganzen Rest sich das unter sich ausmachen, sondern wirklich so ein Dreikampf, weil es einfach, glaube ich, taktisch einfach nochmal deutlich spannender ist, wenn du nicht nur einen anderen kontrollieren musst. Okay, der ist vor, dann hänge ich mich halt nur irgendwie hinten dran und versuche ihm dann hier und da ein paar Sekunden abzunehmen, sondern wenn du wirklich 2 oder am Ende sogar 3 andere Fahrer kontrollieren musst, halt Pogacar, Evenepoel und Vingegaard und wenn dann noch irgendwie Nummer 4 irgendwie, sei es ein Roglic, sei es ein, wer auch immer, Newcomer, Überraschungskandidat irgendwie mit einer starken Form da noch reinhaut und vielleicht, ja keine Ahnung, irgendwie ja, so in der ersten Woche sich einen Vorsprung raushaut und der gar nicht mal so schnell spielst, also einfach so ein bisschen
das Vuelta Setup von diesem Jahr, wo Ben O'Connor dann auf einmal da vorne ja auch sehr, sehr lang sich verteidigt hat. Gut, die Frauentour, die hatten wir in diesem Podcast natürlich an anderer Stelle, war natürlich, was die Spannung angeht, also nicht überhaupt nicht zu überbieten. Aber ja, schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall die Hoffnung, dass es eben ein bisschen spannender zugeht als dieses Jahr.
Ich schiebe noch einen Hot-Take hinterher. Wout van Aert gewinnt Paris-Roubaix.
Okay.
Sage ich deshalb, weil ganz oft man es bei Sportlern beobachtet, wenn die so einen richtigen Tiefpunkt haben, dass sie dann im nächsten Jahr so komplett
dass da
Jean-Claude Leclerc würde sagen, oben ausschwingt.
Die Motivation im Winter auf jeden Fall da ist.
Und ja. Kevin Dish fährt doch noch eine Tour.
Kevin Dish macht die 40 voll.
Okay, ich habe es jetzt
bevor er 40 wird.
dann doch mal aufgeschrieben. Ich hoffe, ich werde diesen Zettel nicht verlieren und im nächsten Jahr wird abgerechnet.
Na toll. Mhm.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike-Magazins. An dieser Stelle sei verwiesen auf das neue gedruckte Heft, das, wie es der Zufall will, ab heute digital erhältlich ist und ab morgen gedruckt am Kiosk liegt. Unter anderem mit einem Test des besagten Cube Attain
Rennrads für 2.999, Carbonrahmen, Carbonlaufräder und komplette Ultegra Di2. Was der Renner kann, lest ihr dann im Roadbike-Magazin und noch viele andere spannende Geschichten. Ihr findet uns auf Social Media, Instagram, Facebook und natürlich auch im Internet unter bike-x.de. Schreibt uns gerne mal eure Gedanken zur Straßensaison 2024. War die erfolgreich? War die nicht erfolgreich? Wie habt ihr die Rennen empfunden? Wie beurteilt ihr die Pogi-Show?
Seid ihr nass geworden?
Seid ihr nass geworden oder
habt ihr gut coole Bilder gemacht?
Und wenn ihr Themenvorschläge habt für diesen Podcast, schreibt ihr auch bitte die an uns. Und zwar an podcast@roadbike.de. Macht es gut, bleibt sturzfrei. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.